Und damit willkommen auf Fufu Stories. Wir schauen uns heute mal wieder Malicious Compliance an, wo man genau das macht, was Leute von einem möchten. Die erste Geschichte heißt, dir gefällt's nicht? Dann geh doch. Das ist heute erst passiert. Mein Mann und ich sind seit einiger Zeit auf der Suche nach einem neuen Auto, da ich Anfang des Sommers in einen Unfall verwickelt war. Unser Auto hatte einen Totalschaden und es war ein langer Prozess, bis alles mit unserer Versicherung etc. geklärt war. Nach langer Suche haben wir endlich ein neues Auto gefunden, welches wir kaufen wollten. Alles, was wir noch tun mussten, war den Vertrag zu unterschreiben und wegfahren. Der Händler ist 90 Minuten von uns entfernt, also hat mein Mann schon nach dem Mittagessen Feierabend gemacht und wir haben die Kinder früher von der Schule abgeholt. Wir wollten nämlich sicher gehen, dass wir nicht zu spät nach Hause kommen, um noch Zeit für unser typisches Abendritual zu haben. Wir kamen zur vereinbarten Zeit beim Autohändler an, machten noch eine letzte Probefahrt und waren bereit, alles zu unterschreiben. Dann begannen jedoch die Probleme. Plötzlich war deren Finanzabteilung noch nicht bereit für uns. Dann, nach fast 2 Stunden Wartezeit, waren sie soweit. Die Dame der Finanzabteilung versuchte, uns alle möglichen Extras zu verkaufen, die uns schon der Händler aufschwatzen wollte. Wir sagten, dass wir nichts davon möchten und nur den Vertrag kontrollieren und unterschreiben wollen. Da wir so lange warten mussten, waren wir etwas unter Zeitdruck. Wir wollten spätestens zur Schlafenszeit unserer Kinder wieder zu Hause sein. Als sie den Vertrag rausholte, merkten wir aber direkt, dass da ganz andere Preise drauf standen, als die, auf die wir uns geeinigt hatten. Plötzlich gibt es speziell für die aktuelle Jahreszeit eine Händlergebühr für den Verkauf eines Autos. Fast 1.000 für diesen Unsinn. Dann sagte sie noch, dass wir ja einfach gehen könnten, wenn uns die Gebühr nicht gefällt. Wir haben Leute, die förmlich darum betteln, Autos von uns zu kaufen. Na gut, gesagt, getan. Also standen mein Mann und ich auf, um zu gehen. Sie sagt uns dann aber, dass wir nicht gehen können, da sie all die Formulare bereits gedruckt hat. Ich lachte sie daraufhin nur aus und sagte, sie solle einfach rausgehen und einen dieser Bettler bitten, es zu kaufen. Bisher hat mich diese Finanzmitarbeiterin 2-mal und der Verkäufer 4-mal versucht anzurufen. Ich nehme mal an, sie haben nicht damit gerechnet, dass jemand so kurz vor dem Kauf noch zurückzieht. Dieser schreckliche Autohändler war übrigens Aufenburg Nissan in Illinois. Also falls ihr jemals in Shiloh, Illinois seid, niemals da ein Auto kaufen. In der nächsten Geschichte kann der Vertrag nur vom verstorbenen Vater gekündigt werden. Die Geschichte heißt übrigens, du musst meinen Vater in Person sehen, Zavara, der große Mystiker des Jenseits, soll euren Wunsch erfüllen. Mein Vater starb vor 20 Jahren und hinterließ mir eine kleine Holzhütte. Er hatte die Hütte selbst gebaut und über alles geliebt. Nachdem er gestorben ist, konnte ich es aber nicht übers Herz bringen, die Hütte zu besuchen. Jeder Stein an der Wand, jede Blume erinnerte mich an ihn. Meine Mutter hat sich generell nie um dieses Häuschen gekümmert, selbst als mein Vater noch lebte. Mir wurde also innerhalb weniger Monate klar, dass es noch eine Weile dauern würde, bis einer von uns wieder bereit wäre, dorthin zu gehen. Daher haben wir die Strom-, Telefon- und Wasseranbieter angerufen, um die Versorgung der Hütte bis auf Weiteres einzustellen. Während andere Anbieter unserer Bitte ohne Probleme nachkamen, entschied sich der Wasseranbieter, dass diese Anfrage nur von der Person gestellt werden kann, deren Name auf der Rechnung stand. Wohlgemerkt, die Wasserkosten der Hütte beliefen sich auf weniger als 2 Euro pro Monat, aber es ging ums Prinzip. Wiederholtes Faxen der Sterbeurkunden brachte uns nicht weiter. Dutzende Anrufe pro Monat, mehrere E-Mails, Besuche vor Ort, Rauchzeichen, interpretative Tänze, Telepathie. Wir haben wirklich alles probiert, aber es hat sich nichts geändert. Ich und meine Mutter waren total ratlos. Also haben wir uns umgehört und herausgefunden, dass wir tatsächlich nichts tun können, außer die Gebühren nicht mehr zu zahlen, da das Wasser dadurch sowieso abgestellt wird. Auch wenn das technisch nicht ganz legal ist. Anwälte zu besorgen, wäre das Geld nicht wert. Also haben wir einfach die Zahlungen über unser Bankkonto eingestellt und nie wieder darüber nachgedacht. Nun, vor 2 Wochen, als ich bei meiner Familie zu Besuch war, erhielt ich einen Anruf von der Wasserversorgung. Sie schlossen alle Accounts, die mindestens seit 20 Jahren inaktiv waren. Und nun stand wohl die Hütte meines Vaters an. Sie sagten mir aber, dass erstens für die Schließung des Kontos ein ausstehender Betrag von ganzen 11,93 Euro zu zahlen sei und zweitens der Kontoinhaber selbst den Antrag auf Schließung des Kontos stellen müsste. Ich ging also nochmal dieses »Mein Vater ist tot« Thema durch und wurde am Ende an einen Vorgesetzten weitergeleitet, der mir wieder die absolut dumme Antwort gab, dass der Kontoinhaber persönlich erscheinen muss. Andernfalls können wir nicht fortfahren. Nun, ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, aber in meinem Land mietet man das Grab bzw. die Grabstätte in 3,5 Jahresschritten. Da bei uns die letzten 3,5 Jahre im August abgelaufen waren, entschied meine Mutter, dass es Zeit war, seine Knochen auszugraben und die Grabstätte wieder freizugeben. Wir erhielten dadurch zufällig in derselben Woche ein sehr respektvolles Paket mit den Überresten meines Vaters, gereinigt und kuratiert. Da es von außen wirklich nicht schwer zu erkennen ist, was sich in diesem Paket befindet, bekam ich eine Idee. 2 Tage später ging ich zum örtlichen Büro der Wasserversorgung. Ich trug das Gothic-mäßigste Outfit, das ich hatte, dunkles Make-up und heidnischen Schmuck. Außerdem trug ich eine große Tasche bei mir. Ich bat darum, mit demselben Vorgesetzten zu sprechen, mit dem ich vorher übers Telefon das Vergnügen hatte. Dieser saß zum Glück in einem offenen Büro mit seinem Direktor und ein paar weiteren Arbeitskollegen. Nachdem ich gesagt habe, weshalb ich hier sei, erzählte er mir wieder diese ganze »Er muss persönlich hier sein« Geschichte. Ich unterbrach ihn aber mit »Ich weiß, was du sagen wirst, also habe ich ihn mitgebracht, damit er es dir selbst sagen kann.« Ich stellte ein Ouija-Board und die Kiste mit den Überresten meines Vaters auf den Schreibtisch. Der ganze Raum war still. Alle Köpfe drehten sich zu mir und der Direktor starrte den Vorgesetzten mit einem »Was zum Teufel ist hier los?« Blick an. Ich legte meine Hände auf das Ouija-Board und bat laut den Geist meines Vaters, mit mir zu kommunizieren, mir ein Zeichen zu geben, dass er bei uns war. Alle waren still. Leute, die an der Tür vorbeigingen, blieben stehen und starrten. Ich sagte auch ein paar Mal, »Papa, kannst du mich hören?« für den dramatischen Effekt. Lustigerweise ist jemandem genau in diesem Moment irgendwas Kleines, ich glaube ein Stift, vom Schreibtisch gefallen, was in der absoluten Stille für noch mehr Schock gesorgt hat. Aufgeregt bewegte ich meine Hände zu »Ja« und verkündete, dass ich seine Hilfe in Form einer Unterschrift aus dem Jenseits brauche, um dieses Konto zu schließen. Dem Direktor war das wohl endlich genug und unterbrach meine Vorführung. »Okay, das ist genug. Ich kann Ihnen hier drüben helfen.« Aber nein, verdammt, das war es nicht. Ich fing an, meine Sachen zusammenzupacken und sagte ihm, wie dumm es ist, persönlich mit jemandem sprechen zu wollen, der unbestreitbar seit 20 Jahren tot ist. Und wenn ich mich mit deren Dummheit abfinden muss, dann müssen sie sich mit meiner bescheuerten Vorführung abfinden. Außerdem erwähnte ich noch, dass ich eigentlich schon den Anwalt einschalten sollte. Er änderte sofort seine Meinung und sagte, dass ich das Konto natürlich schließen könnte. Dann versuchte er aber noch, die Gebühr dafür zu erhöhen. Ich unterbrach ihn mit einem »Denk nicht einmal darüber nach« und ging hinaus. Es ist zwar noch nicht viel Zeit seitdem vergangen, aber ich habe nichts mehr von ihm gehört. Die einzige richtige Möglichkeit, um gegen Idioten vorzugehen. In der nächsten Geschichte möchte der Nachbar sicher gehen, dass der Schuppen von OP legal ist. Ich liebe Malicious Compliance. Ich auch, deswegen lese ich das. Unsere Nachbarin hat unseren alten, aber robusten Schuppen bei der Stadt gemeldet, weil er angeblich zu groß ist und somit eine Genehmigung bräuchte. Ein Inspektor wurde angeheuert, er überprüfte den Schuppen und wie erwartet, er liegt deutlich unter der Größenbeschränkung und braucht somit keine Genehmigung. Mein Mann hat dann aber angefangen, dem Inspektor alle möglichen Fragen zu stellen, was erlaubt sei und was nicht. Wisst ihr, unser Schuppen ist alt und relativ unspektakulär. Warum also nicht einen größeren, besseren Schuppen bauen? Oh, und übrigens, der Inspektor kennt unsere Nachbarin. Sie hat früher in der Planungsabteilung der Stadt gearbeitet. Sie kennt also die Regeln und wollte offensichtlich nur Ärger machen. Der Inspektor sah in ihr Grundstück rein und sagte, dass ein gutes halbes Dutzend Probleme sehen kann, falls wir sie melden möchten. Wir lachten und lehnten ab. Wir werden den Malicious Compliance Weg gehen. Wir rissen unseren Schuppen ab und hofften, dass sich die Nachbarin darüber freut. 3 Wochen lang machten wir dann nichts. Naja, außer Pläne machen, Material kaufen, die Fundierung legen und ein paar Baufreunde zur Hilfe holen. Dann eines Samstags bauten wir unseren herrlichen großen neuen Schuppen auf. Nun, wir hörten 3 Wochen lang nichts von dieser Nachbarin, aber dann fragte sie plötzlich nach unseren neuen Schuppen und würde ihn sich gerne anschauen, wenn es uns nichts ausmacht. Natürlich sagten wir nicht nein. Und wie zu erwarten, kam eine neue Beschwerde wegen dem Bau einer Einliegerwohnung, unser Schuppen, auf unserem Grundstück. Die Inspektion lief aber gut, da wir bei dem Bau natürlich alles beachtet haben, was uns der Inspektor beim ersten Besuch erzählt hat. Was wiederum nicht so gut war, waren die Verstöße unserer Nachbarin. Diese unerlaubte offene Feuerstelle, die direkt an der Stützmauer und dem Zaun gebaut wurde, ist ein Problem. Wir wollen ja nicht, dass sie unseren neuen Schuppen aus Versehen niederbrennt. Wie dem auch sei, aktuell sind ein paar Leute in ihrem Garten, die Beton weghämmern. Ich denke, ich werde ihnen gleich ein paar kalte Getränke aus dem Mini-Kühlschrank in meinem Schuppen anbieten. Also ich würde mal sagen, selber schuld. Der Titel der nächsten Geschichte ist: Meine Hoa erfährt, dass ich sehr genau nach dem Gesetz lebe. Erstmal kurz zur Erklärung, eine Hoa bzw. eine HOA ist etwas Amerikanisches. Das ist eine Organisation, die Regeln innerhalb einer Nachbarschaft aufstellen, an die sich jeder halten muss, der da wohnt. Ich sammle Autos, alle laufen, fahren, sind zugelassen und versichert. Und mein Haushalt hat auch 4 lizenzierte Fahrer. Als ich hier einzog, hieß es in den Regeln, dass nur ein Klasse-C-Fahrzeug pro Einfahrt erlaubt sei. Nun, das war für mich in Ordnung, da es keine Klasse-C-Fahrzeuge gibt. Kurze Anmerkung, ich glaube, dass es in Europa schon Klasse C gibt, aber halt in den USA nicht. In den Regeln wurde auch nirgends definiert, was Klasse C-Fahrzeuge sind. Ich nehme an, dass wer auch immer diese Regel geschrieben hat, wohl dachte, dass Standardautos und Lastwagen zur Klasse C gehören, da man für diese einen Führerschein der Klasse C benötigt. Ich zog also ein und nachdem ich 2 Autos, 4 Motorräder und einen Camper in meine Garage gestopft hatte, parkte ich noch 5 weitere Fahrzeuge in meiner Einfahrt. Es hat auch nicht lang gedauert, bis die ersten Briefe der Hoa kamen. Die drohenden Bußgelder konnte ich aber ganz einfach vermeiden, indem ich die Hoa nach der gesetzlichen Definition eines Klasse-C-Fahrzeuges gefragt habe. Spulen wir etwa 1 Jahr vor. Der Hoa war das zu blöd und sie schlugen eine Regeländerung vor. Nun heißt es, dass maximal 3 Fahrzeuge pro Einfahrt erlaubt sind. Da 3 mehr als 1 ist und es den meisten Leuten hier an kritischem Denkvermögen mangelt, ist diese Regel mit 85%iger Zustimmung der Nachbarschaft in Kraft getreten. Es dürfen nur noch 3 Fahrzeuge in meiner Einfahrt stehen? Na gut, ich habe mich etwas schlau gemacht und herausgefunden, dass die Straßen nicht von meiner Hoa geregelt werden, sondern von der Stadt direkt, vermutlich um Wartungskosten zu vermeiden. Das heißt, die Hoa hat keine Befugnis, Menschen davon abzuhalten, auf einer öffentlichen Straße zu parken. Also stehen nun 2 meiner Fahrzeuge in einer sehr engen Straße vor meinem Haus. 1 steht direkt vor meinem Haus und das andere steht auf der anderen Straßenseite, vor dem Haus meines Nachbarn. Jetzt sind die einzigen Fahrzeuge, die noch sicher an mein Haus vorbeifahren können, Motorräder und dieser eine Typ mit seinem Smart. Die Hoa hat dann den Rest meiner Arbeit erledigt. Sämtliche Anrufe und Beschwerden beim Hoa-Vorsitzenden führten nämlich zu einer weiteren Regeländerung. Jetzt darf ich so viele Autos in meiner Einfahrt parken, wie ich will. Insgesamt hätte ich Platz für 9. Ich brauche mehr Autos. Ganz ehrlich, ich bin so froh, dass wir nicht so eine Hoa haben. Das ist doch nur nervig. In der letzten Geschichte sagt die Personalabteilung, dass nur schlaue Leute hier arbeiten dürfen. Ich arbeite für ein kleines Unternehmen. Unsere Personalabteilung besteht nur aus einer Person. Von dieser bekommen wir oft Memos mit detaillierten Richtlinien, die auf Papier zwar gut klingen, aber praktisch absolut keinen Sinn ergeben. Ich glaube, dass die Personalabteilung ihre gesamte Ausbildung auf YouTube oder Reddit gemacht hat. Hallo? Toxic. Aber verständlich. Besser als auf Twitter. Vor kurzem hat sie einen neuen standardisierten Test eingeführt, um Bewerber zu prüfen. In diesem Test sollen die Kandidaten nach ihren Fähigkeiten in Mathematik, Sprache, Logik und einer Reihe von branchenspezifischen Fragen bewertet werden. Auch wenn das eine gute Idee sein könnte, um die Idioten beim Bewerbungsprozess auszusortieren, hielt die Personalabteilung es für eine super Idee, alle zu testen, einschließlich der Person, die schon seit Jahren hier sind. Natürlich nur für die Mitarbeiterakten. Die Personalabteilung sagt uns, was für Punktzahlen man mindestens erzielen sollte, schickte uns Links zum Absolvieren der Tests und verlangte, dass wir sie bis Freitag abgeschlossen haben. Wie wir alle wissen, erledigt die Personalabteilung niemals Dinge nur für Mitarbeiterakten. Wir vermuten, dass sie versucht, ein paar wichtige Leute loszuwerden, die nicht so gut mit Computern umgehen können oder nicht so schnell auf den Taschenrechnern sind, auch wenn sie extrem gut in ihrer Arbeit sind. So ziemlich jeder im Büro hat den Test boykottiert. Als die Personalabteilung dann aber dem Geschäftsführer drohte, unsere Zuschüsse zu streichen, stimmten wir widerwillig zu. Sie will uns anhand eines willkürlichen Tests bewerten? Sicher! Wir verbrachten die nächsten 3 Tage damit, nach der Arbeitszeit gemeinsam an den Test zu arbeiten. Eine Aufgabe nach der anderen. Am Ende haben wir alle in jeder Kategorie 9 von 10 Punkte erzielt, weil uns ein paar ziemlich kluge Leute geholfen haben. Und das Beste ist, wir zwangen die Personalabteilung selbst, den Test durchzuführen. Sie erzielte 5 von 10 in Mathematik und 4 von 10 in Logik. So viel dazu. Vor allem als Personalabteilung? Ist da Logik nicht irgendwie ganz wichtig? Das war's mit Fufu Stories. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Follow da.